Knapp 2,5 Jahre sind wir ohne diesen Songklassiker ausgekommen in unserem Wissenschaftspodcast, in dem es ja um Rehabilitation geht. Die musikalische Steilvorlage kommt gleich in dieser Folge. R wie Rehabilitation und Digitalisierung.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
They tried to make me go to rehab, but I said no. 20 Jahre wird der Song von Amy Winehouse und Mark Ronson im nächsten Jahr und über 40 Jahre sind die Reha-Kliniken der Deutschen Rentenversicherung Bund im Schnitt alt. Sie erinnern sich vielleicht. Ich hatte im Oktober 2024 darüber mit Jens Urlichs gesprochen, dem Leiter der Bauabteilung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Da ging es ja in erster Linie um die Häuser. Heute gehen wir rein in die Häuser. Und wir fragen nach Strukturen, nach Prozessen, Inhalten und Ausbaustufen der Rehabilitation. Und natürlich steht im Zentrum, welche Rolle spielt da die Digitalisierung? Wie ist der Stand? Was ist noch zu tun? Wie sieht die Timeline aus? Ich habe viele Fragen und 3 Expertinnen eingeladen, die meine Fragen sicher sehr gut beantworten können. Zu Gast ist heute nämlich ein ganz besonderes Projektteam. Ich darf begrüßen Dr. Petra Becker. Hallo, Frau Becker.
Hallo, Herr Streibelt.
Ich darf begrüßen Sandra Botur. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Und last but not least, Dr. Jana Langbrandner. Hallo.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Damit die Menschen, die uns zuhören, ihre Stimmen kennenlernen, denn es ist ja nicht ganz alltäglich, dass man einen Podcast zu viert macht. Vielleicht stellen Sie sich den Menschen einfach erst mal vor. Frau Becker.
Ja, mein Name ist Petra Becker. Ich bin Inhaberin der Dr. Becker Klinikgruppe und habe von meinem Hintergrund her Wirtschaftsingenieur studiert, Fachrichtung Informatik und Operations Research. Und von daher habe ich quasi von Anfang an eine Beziehung zum Thema Digitalisierung und habe auch das versucht in unserem Unternehmen seitdem ich in den 2000er Jahren eingestiegen bin, darüber nachzudenken, wie eigentlich Reha digitaler gestaltet werden kann, wie man damit Versorgung verbessern kann und wie man den Erfolg der Reha über digitale Tools, besseren für Informationsaustausch und ein leichteres Arbeiten eigentlich besser machen kann.
Darüber wird zu sprechen sein in dieser Folge. Kommen wir zu Ihnen, Frau Botur.
Ja, mein Name ist Sandra Botur. Ich bin Volljuristin und bin seit 2024 Vorstandsvorsitzende bei der Dr. Becker Klinikgruppe. Dort bin ich für die Unternehmensentwicklung zuständig, also zum Beispiel Produkt- und Personalentwicklung.
Vielen Dank. Frau Langbrandner.
Gerne. Mein Name ist Jana Langbrandner. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der Universität Lübeck. Bin da vor allem im Bereich Reha-Forschung und Versorgungsforschung unterwegs und bin von Hause aus Gesundheitswirtin, habe Gesundheitsförderung und Management studiert.
Ja, vielen Dank. Und jetzt bitte ich Sie mal vorab um eine realitätsnahe Schätzung. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 richtig schlecht und 10 grandios ist. Wie digital ist die deutsche Reha-Landschaft bereits jetzt? Wer möchte beginnen? Frau Becker wieder?
Tja, das ist eine schwere Frage. Ich würde mal sagen, im Vergleich im Gesundheitswesen ist die Reha gar nicht so schlecht. Da würde ich dann sagen, es ist eine 7.
Okay.
Im Vergleich zu anderen Lebensbereichen sind wir eher auf einer 2.
Frau Botur, wie sieht Ihr Urteil aus?
Ja, ich würde sagen, was so Prozesse im ambulanten und im stationären Alltag betrifft, auch was den integrierten Datenaustausch betrifft, da würde ich eher mal so eine maximal 4 vielleicht schätzen. Ich glaube persönlich, da ist noch viel ungenutztes Potenzial. Aber mit Blick auf die therapeutische Behandlung, da würde ich deutlich nach oben gehen, vielleicht so 7, 8.
Danke. Und jetzt der wissenschaftliche Blick, Frau Langbrandner.
Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich so den Digitalisierungsgrad in der deutschen Reha-Landschaft so bei 4 verorten. Ich denke, flächendeckend bleiben viele Reha-Einrichtungen noch hinter ihren digitalen Möglichkeiten zurück.
Auch darüber wird zu sprechen sein. Danke. Also durchaus eine differenzierte Geschichte. Insgesamt ist es immer noch nicht so, wie das Optimum aussehen könnte, aber in bestimmten Bereichen, vor allem im Vergleich mit anderen, scheint es teilweise gar nicht so schlecht zu sein. Aber kommen wir gleich noch drauf. Denn jetzt machen wir das, was wir immer machen. Wir steigen in den Zeitjet und fliegen ins Jahr 2040. Wie digital sieht Ihrer Meinung nach die Reha in Zukunft aus im Jahre 2040? Wir steigen aus, Frau Langbrandner. Aus Ihrer auch wissenschaftlichen Perspektive, was ist dann passiert?
Ja, 2040 hoffe ich, dass die Reha-Landschaft dann wesentlich digitalisierter aufgestellt sein wird, dass Reha hoch vernetzt sein wird, stark flexibilisiert und dass wir digitale Anwendungen nicht nur punktuell finden, sondern während des gesamten Reha-Prozesses, also vor, während und nach der Reha. Das fängt vielleicht an bereits mit einer KI-gestützten Bedarfsanalyse in der Hausarztpraxis hin zu einer KI-unterstützten Therapieplanung, die dann auch evidenzbasiert und maßgeschneidert ist. Dann haben wir natürlich während der Reha auch eine hybride Umsetzung des Konzeptes. Das heißt, die Klinik und das Klinikpersonal arbeitet Hand in Hand mit verschiedenen digitalen Tools bis hin zur digitalen Nachsorge.
Okay, Frau Becker, wir haben ja jetzt schon ganz viel gehört über den Prozess. Sie hatten ja gesagt, Frau Langbrandner, eine hybride Form der Reptation. Ist auch eine vollständig digitale Form der Reha im Jahre 2040 da?
Ich glaube nicht. Ich glaube, hybrid ist das, was wir denken müssen, weil wir Menschen selber noch nicht digital sind und hoffentlich auch nie werden. Natürlich werden die Menschen im Jahre 2040, die dann in der Reha sind, das sind die Leute, die sind 1990 geboren, die haben mit 17 das erste iPhone bekommen oder es kennengelernt, die sind groß geworden in ihrem Arbeitsalltag mit Cloud Computing, jetzt auch KI, das haben sie voll in ihrer vollen Arbeitsphase mitbekommen. Das heißt, die haben andere Ansprüche daran, wie digitale Tools sie unterstützen können. Und ich glaube, das wird auch die Erwartungshaltung sein und die sie an die Reha stellen. So, aber wer sich verändern muss, ist immer noch der Mensch. Die Lebensstiländerung als solches, da müssen wir einfach andere ergänzende Möglichkeiten finden, um diese Lebensstiländerung zu initiieren und vor allem auch langfristig hinzubekommen.
Mhm. Frau Butor, jetzt mal aus einer vielleicht wirtschaftlichen Perspektive als Vorstandsvorsitzende sozusagen.
Na, ich glaube einmal, dass die Rehabilitation, wie Frau Langbrandner sagte, patientenzentrierter und wirksamer wird, aber auch zugänglicher und effizienter. Und ich glaube, sie muss auch effizienter werden im wirtschaftlichen Sinne. Wir müssen den Aufwand, den wir heute bei gewissen Tätigkeiten haben, wie zum Beispiel die Entlassbrieferstellung, wirklich auch reduzieren durch den Einsatz von gezielten Assistenzsystemen, durch intelligente Assistenzsysteme, um dadurch auch Ressourcen einzusparen. Und diese frei werdenden Ressourcen, die können wir dann eben für den Rehabilitanten an anderer Stelle verwenden. Und das müssen wir nicht nur tun, weil wir auch in 15 Jahren und darüber hinaus erfolgreiche Reha machen wollen, sondern weil wir überhaupt Reha anbieten wollen und wir dadurch auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
Also wir haben auch erhebliche Pull-Faktoren, die uns in die Richtung ziehen.
Genau, also es ist einmal der Blick, würde ich mal sagen, so in die Klinikgruppe, also hinter den Kulissen. Ja. Ich muss auch als Unternehmen, als Reha-Unternehmen natürlich auch in der Lage sein, Reha anzubieten und auf die ganzen Veränderungen, die ja auch ressourcenintensiv sind, zu reagieren. Ja. Und gleichzeitig, das Wichtigste, ich darf natürlich den Rehabilitanten nicht aus den Augen verlieren und die Versorgung soll sich durch die Digitalisierung verbessern.
Und ich habe mir überlegt, im Jahr 2040 steigen wir aus. Die Digitalisierung hat überall ihren Platz gefunden. Bieten Sie dann Reha in Südkorea als Unternehmen? Könnten Sie ja theoretisch.
Ja, ich glaube, ein Reha-Erfolg erfordert schon auch, dass man sich konzentriert darauf. Und dazu ist es und wird es im Jahre 2040 immer noch notwendig sein oder sinnvoll sein, einen Ort zu finden, wo man auch Gleichgesinnte findet. Aha. Ja, das ist nicht ein rein alleine mit sich selber, sondern ich glaube, das, was Reha auch einzigartig macht im deutschen Versorgungssystem, ist, dass es auf die eigentlich auf die Kraft der Gruppe mit sich konzentriert beziehungsweise das mit einbezieht. Und dafür braucht man Orte. Und diese Orte brauchen auch eine gewisse Ausgestaltung. Das kann ergänzt sein und das muss ergänzt werden, damit möglichst viel dann auch in den Alltag überführt werden kann. Aber ich glaube, davon auszugehen, dass wir dann alle nur noch ein Headset aufsetzen und da irgendwas eingespielt bekommen und dann haben wir auf einmal unseren Lebensstil geändert. Ich glaube, davon sind wir wirklich weiter entfernt.
Ja, ich kann mich erinnern an das Interview mit Frau Lenzen in der vorigen Folge, die ja gesagt hat, dass KI der unsichtbare Begleiter wird. Wir merken gar nicht, dass es ihn gibt. Wenn wir jetzt mal uns wieder in die Gegenwart zurückbewegen, Digitalisierung kommt jetzt, KI kommt jetzt. Wir wollen das auch. Wo sehen Sie denn die größten Schwerpunkte? Wo wird Digitalisierung die größten Auswirkungen haben? Was muss am ehesten angefasst werden? Die Strukturen, die Prozesse oder die Inhalte?
Also ich sehe, dass man das in allen drei Bereichen umsetzen muss, also sowohl strukturell, auch prozessual und inhaltlich. Und nur wenn das gleichzeitig gedacht wird und geplant wird, strategisch die Umsetzung, dann entstehen tatsächlich gute Konzepte, die bedarfsorientiert sind und auch hoffentlich nachhaltig und zukunftsfähig sind. Also so sehe ich das.
Okay, was hat die größte Auswirkung? Struktur, Prozesse oder Inhalte?
Ich glaube, dass es gar nicht um Innovation bei Strukturen, Prozessen und Inhalten geht, sondern es ist viel mehr. Wir sprechen hier über digitale Transformation. Und das braucht eine Gesamtstrategie, die nicht eine Digitalisierungsstrategie alleine, die irgendwo losgelöst daneben steht. Die Umsetzung, die erfolgt dann in Prozessen, Struktur und Kultur. Mhm. Und dafür brauche ich viel mehr. Da brauche ich nicht nur Investitionsbereitschaft und Ressourcen. Ich brauche auch Mut, neue Dinge auszuprobieren. Ich muss über den Tellerrand blicken und vor allem eine konstruktive Fehlerkultur etablieren.
Ist es nicht so, dass die Digitalisierung ein Handwerkszeug ist, die uns bestimmte Methoden der Kommunikation optimieren, auch die Methoden der Erkennung, dass aber die Reha-Inhalte eigentlich die alten sind? Das heißt, geht es nicht eher darum, Strukturen und Prozesse zu digitalisieren, um dieselben Inhalte auf eine bessere oder eine andere Art und Weise zu projizieren?
Ich weiß nicht, ob die Inhalte tatsächlich dasselbe sind. Das Ziel ist wahrscheinlich dasselbe. Aber das ist zu kurz gedacht, jetzt zu sagen, ich nehme die alten Inhalte und mache sie einfach digital. Das haben wir übrigens auch in unserem Projekt mitbekommen. Es reicht einfach nicht, sondern ich muss drüber nachdenken, was ermöglicht mir die Digitalisierung an neuen Inhalten. Da hilft mir halt, dass ich mehr Daten über den Patienten habe, dass ich weiß, was sein Vorwissen ist. Also kann ich ihm auch andere Inhalte ausspielen. Was erlaubt uns die Digitalisierung, die bessere Verfügbarkeit von Wissen, Daten, Verhalten über den Patienten, Inhalte neu zu denken?
Spannende Perspektive, hatte ich so noch nicht im Blick. Aber ganz kurz, die alte Trainingstherapie gibt es dann immer noch?
Ja, aber ergänzt.
Ich hebe den Arm immer noch über Kopf.
Natürlich. Aber beispielsweise in der neurologischen Reha werde ich vielleicht unterstützt dabei, damit ich es richtig mache.
Das stimmt.
Ja, und dass ich nicht in die Spastik gehe. Also es gibt viele Themen, die da wirklich neu gedacht werden können.
Spannend. Sie hatten die Studie angesprochen. Eine wunderbare Überleitung, Frau Becker. Vielen Dank. Ich zitiere mal jetzt einen Klassiker, der hoffentlich nie aus der Mode kommt und den wir auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer wieder hören werden. Die Rentenversicherung passt ihre Leistungen zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation kontinuierlich an. Richtungweisend sind die wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse aus der Rehabilitationsforschung. So unser Zielbild. Das heißt, wir brauchen letztlich exzellente Forschung, um das, was Sie meinen, welche Potenziale Digitalisierung bietet, dass wir das auch wirklich nachweisen können. Und da kommen wir dann zu Ihrer Studie. Und deswegen sind Sie als Projektteam hier. Was haben Sie da wissenschaftlich untersucht, Frau Langbrandner?
Wir haben in den letzten Jahren das Projekt Hybrid-Reha umgesetzt, gemeinsam mit der Becker-Klinik-Gruppe. Und haben hier versucht, ein hybrides Reha-Konzept zu entwickeln und auch erstmalig in der Praxis zu erproben für die stationäre psychosomatische Rehabilitation. Was bedeutet jetzt Hybrid? Unser hybrides Konzept ist sozusagen eingebettet in eine herkömmliche medizinische Rehabilitation mit dem Unterschied, dass die fünfte stationäre Reha-Woche sozusagen digital erfolgt. Das ist eine digitale Brückenwoche, die im häuslichen Setting umgesetzt wird von den Teilnehmenden. Die Brückenwoche besteht dann aus synchronen und asynchronen Therapieangeboten. Asynchron meint, die sind nicht live umgesetzt in der Woche und synchron meint, wir haben hier Live-Sitzungen mit dem therapeutischen Personal. Das heißt, die Patienten werden entweder in Einzelsitzungen zusammengeschaltet via Online-Video-Tools oder auch in Gruppensitzungen. Und dann ist es so, dass wir im Rahmen der Studie dann erstmal schauen wollten, ist das Ganze überhaupt machbar? Wie gut kommt das an bei den Teilnehmenden? Wie gut kommt das an bei den Leistungserbringern? Und wir wollten auch schauen, wie zufrieden sind die und wie praktikabel ist das Konzept? Und wir haben das Ganze in einem Mixed-Methods-Studiendesign umgesetzt. Das heißt, es gab einen qualitativen Studienteil und einen quantitativen Studienteil. Im qualitativen Teil haben wir Fokusgruppen umgesetzt mit dem beteiligten Reha-Personal und haben nachgefragt, wie das Konzept umgesetzt wurde, welche Herausforderungen, welche Hürden haben sich ergeben. Im qualitativen Studienteil gab es dann nochmal eine Befragung von Hybrid-Rehabilitantinnen. Und hier haben wir dann zu verschiedenen Messzeitpunkten im Reha-Prozess geschaut, wie ist die Umsetzung, wie ist die Zufriedenheit und wie ist auch die Entwicklung bestimmter personenbezogener Outcomes.
Vielleicht mal kurz für die Zuhörenden drei Main Facts. Was haben Sie bislang rausgekriegt?
Ja, wir haben viele spannende Ergebnisse herausbekommen. Also das erste ist, dass das Konzept gut angenommen wurde, sowohl von den Mitarbeitenden als auch von den Nutzerinnen und Nutzern. Auch auf Seiten der Mitarbeitenden gab es hier die Befürwortung, das Konzept weiterführen zu wollen. Also auch da eine positive Resonanz aus dem Reha-Team. Als zweiten Main-Fact würde ich sagen, es ist ein praktikables Konzept. Es gibt viele Herausforderungen, die uns begegnet sind oder vor allem auch der beteiligten Klinik begegnet sind, sowohl technisch als auch organisatorisch braucht es da vor allem bei der Implementierung einen erhöhten Arbeitsaufwand, viele personelle Ressourcen, um so ein Konzept auch wuppen zu können, umsetzen zu können. Main Fact Nummer drei ist, wir haben gesehen, dass das Konzept nicht für alle Versicherten gleichermaßen funktioniert. Es braucht bestimmte Rahmenbedingungen im häuslichen Umfeld, es braucht bestimmte Voraussetzungen, persönliche Voraussetzungen. Ich muss digital natürlich bewandert sein, um mir zu Hause das auch zutrauen zu können. Ich brauche genügend Rückzugsmöglichkeiten, genügend Privatsphäre im häuslichen Umfeld. Das wird nur funktionieren, wenn ich vielleicht keine Großfamilie zu Hause habe, wenn ich keine pflegenden Angehörigen zu Hause habe, wenn ich mich genau in dieser Woche auch auf die Rehabilitation konzentrieren kann.
Naja, das ist sicherlich richtig. Von wem kam eigentlich die Idee? Kam die eher von der Klinik oder eher aus der Forschung?
Also die kam tatsächlich aus der Klinik.
Frau Becker, gut. Dann nehmen Sie uns mal mit in die Klinik. Wie war denn die Ausgangslage? Wie ging's los?
Die Ausgangslage war die folgende, dass wir uns überlegt haben, dass insbesondere psychosomatische Patienten, wenn sie aus der Reha nach Hause kommen, in so ein Loch fallen. Aus der sehr strukturierten und versorgten Situation in der Klinik in ihren Alltag zurückkommen und dann erstmal vollständig überfordert sind. Und wir es auch schwierig ihnen vermitteln konnten in der Klinik, was sie erwarten wird. Und deswegen haben wir gesagt, es würde Sinn machen, genau dieses als eine Art Realitätserprobung im häuslichen Umfeld, sozusagen das, was in der Reha angestoßen worden ist, was erarbeitet worden ist, dann direkt im Alltag umzusetzen, aber noch weiterhin begleitet zu sein.
Ja, das sehen wir ja häufig in der Forschung, dass unsere Reha so ein Stück weit die Herausforderung hat, dass sie so weit weg von der Realität ist und in einem Schutzraum stattfindet. Was einerseits gut ist, auf der anderen Seite aber natürlich diese Brüche auch beinhaltet. Und da könnte so eine Woche natürlich eine sehr smarte Überleitung sein.
Ja, und ich glaube, es braucht beides. Es braucht Schutzraum auf der einen Seite und eine Unterstützung vor Ort, die ich aber natürlich aus dem Klinik-Setting heraus nicht leisten kann, wenn ich nicht genau die digitalen Möglichkeiten nutze, die wir jetzt haben.
Und wie haben die Patientinnen und Patienten das gesehen? Ist das bei denen auch so angekommen, so positiv?
Wir haben da eine sehr große Offenheit erlebt und das Feedback war wirklich sehr positiv. Insbesondere was diesen sanften Transfer in den Alltag übergeht und wirklich auch über alle Altersklassen hinweg. Also wir dachten ja auch, wie digital ist man da? Mhm. Das Durchschnittsalter auch der Befragten war 49 Jahre alt, aber wir haben das von jung bis älter tatsächlich erlebt, dass da eine sehr große Offenheit da ist.
Aber jetzt hört sich das ja so easy und so einfach und so toll an. Das heißt, alle haben nur darauf gewartet, endlich digital arbeiten zu können. Frau Becker, mal Hand aufs Herz. So einfach ist es doch nicht, oder? Also was braucht es eigentlich, um die Leute, sowohl die Mitarbeitenden als auch die Patientinnen, da wirklich gut mitzunehmen? Weil ich kann mir vorstellen, jetzt hört irgendeine Reha-Klinik zu und denkt sich, super, ab morgen machen wir das. So banal ist es nicht, oder?
Nee, ich glaube, man muss schon positive Erfahrungen mit Digitalisierung gemacht haben. Dass man da so ein gewisses Vertrauen in sich, in die Organisation hat, dass das auch funktionieren kann. Und das ist auch die größte Herausforderung an der Stelle, dass sowohl Mitarbeiter und dann eben auch Patienten sich das zutrauen. Aber wir haben auch Mitarbeiter, die sagen, nee, das ist nicht mein Ding. Was ja auch okay ist, weil dann kann man auch sagen, nee, das ist an der Stelle sinnvoll, dass Menschen, die da auch für brennen, genau diese Art von Leistung erbringen. Und das ist etwas, was...
Und überhaupt die technische Voraussetzung, um das hinzukriegen, so ein System, oder? Also, es reicht nicht nur, einen WLAN-Zugang zu haben.
Nee, ich glaube, man muss schon eine Vorstellung davon haben, wie will ich mit den Menschen, mit den Patienten digital interagieren. Und dann eben auch ein System zur Verfügung haben, die das zur Verfügung stellt.
Genau.
Und zwar sicher zur Verfügung stellt.
Das Glückliche war, dass Sie als Dr. Becker Klinik sowas zur Verfügung gestellt haben, so eine technische Plattform.
Ja, wir denken schon eigentlich seit 2010 darüber nach, wie wir die Interaktion mit dem Patienten auch digital unterstützen können. Mhm. Durch Fragebögen, durch ein Patientenportal, durch Informationen, Schulungen und so, die wir digital den Patienten zur Verfügung stellen. Und das hat dann auch quasi erst das Denken erlaubt, dass wir uns auch vorstellen können, hybrid genauso wirksam zu sein wie vor Ort.
Vielleicht auch nochmal kritisch gefragt, was haben Sie gelernt aus der Studie? Was lief vielleicht nicht ganz so gut? Was wollen Sie das nächste Mal, was wollen Sie jetzt anders machen? Frau Botor.
Eine neue Versorgungsform zu testen. Also wir machen ja viele Projekte und nehmen auch an unterschiedlichsten Studien teil. Aber wir mussten lernen, dass wirklich alle Bereiche der Klinik betroffen sind. Also nicht nur therapeutische, medizinische und pflegerische Mitarbeiter, sondern dass insbesondere der Aufwand für Verwaltung, IT sehr hoch war. Das heißt, wir mussten um ein Vielfaches mehr kommunizieren, informieren, die Mitarbeitenden begeistern.
Das ist wirklich eine ganzheitliche Veränderung. Ja, nach der Studie ist ja bekanntlich vor der Studie, Frau Langbrandner, wie geht's weiter? Gibt's jetzt eine Folgestudie? Das gleiche Team? Wie sieht's aus?
Also erfreulicherweise ja, es geht weiter. Wir haben jetzt im Dezember 2024 die Studie Hybrid-Reha abgeschlossen und jetzt geht es weiter mit der Hyper-ME-Studie.
Worum geht's denn in der Studie?
Es geht um die Manualisierung und die Evaluation der Hybrid-Reha. Wir haben in der Machbarkeitsstudie ja keine Kontrollgruppe mitgeführt. Das heißt, wir könnten hier noch keine Aussagen zur Effektivität treffen und das werden wir jetzt im Rahmen der Evaluationsstudie nachholen. Haben hier insgesamt 7 Kliniken mit an Bord, 3 Reha-Einrichtungen. Implementieren dieses Hybrid-Reha-Konzept und 4 Einrichtungen rekrutieren dann für uns Patienten, die die herkömmliche Rehabilitation umsetzen. Und wir schauen dann einfach nach 3 Jahren, wie wirksam und welchen Nutzen hat das Hybrid-Reha-Konzept und wie schneiden die Patienten im Vergleich zur herkömmlichen Versorgung ab.
Sie gehen ja aus dem relativ geschützten Setting der bilateralen Zusammenarbeit raus. Das ist natürlich nochmal eine ganz neue Stufe, ne? Weil man jetzt mit ganz unterschiedlichen technischen Voraussetzungen, mit ganz unterschiedlichen organisationalen Voraussetzungen konfrontiert ist. Haben Sie dafür schon eine Idee, wie Sie damit umgehen wollen?
Eigentlich begrüßen wir das. Tatsächlich, umso mehr Kooperationskliniken mit an Bord sind, umso besser, praxistauglicher wird das Konzept letztendlich.
Das ist klar, also das aber auch umso schwieriger wird
das. Das ist eine Herausforderung, aber wir haben gelernt, dass es viel Austausch braucht, einen frühzeitigen und kontinuierlichen Austausch, auch mit allen Stakeholdern, also auch mit der DAV, die wir gerne immer mit an Bord haben und nicht nur als Förderer gerne mit an Bord haben, sondern auch als Mitgestalter, weil wir natürlich auch planen und mitdenken müssen, wie kommt so ein Konzept später auch in die Regelversorgung rein. Und auch da müssen ja bestimmte Prozesse und Strukturen in der Rentenversicherung angepasst werden.
Da freuen wir uns auch sehr, dass wir das realisieren konnten und Teil sind dieser innovativen Entwicklung. Vielleicht noch ganz kurz eine Frage an die Praxis in dem Zusammenhang. Was brauchen Sie vielleicht auch von der Rentenversicherung, damit Digitalisierung in der Reha noch besser gelebt werden kann? Denn das Ganze ist ja ein ganzheitlicher Raum. Das findet ja nicht nur in der Klinik statt.
Also wir brauchen in jedem Fall weiterhin Flexibilität und auch Rahmenbedingungen, die den Mehraufwand von Innovationen auch ermöglichen. Die digitale Welt, die verändert sich so schnell. Wir müssen weiterhin datenbasierte Entscheidungen treffen und brauchen gleichzeitig aber eine beschleunigte Evidenz und eine hochwertige Forschung. Also für uns wäre wünschenswert, dass einfach Konzepterprobung auch schneller in die Regelversorgung geht. Dass vielleicht auch Veränderung und iteratives Lernen dann auch möglich ist, ohne dass so ein Studiendesign gleich negativ betroffen ist. Also ein Beispiel jetzt an der aktuellen Studie wäre, dass wir Patientinnen und Patienten auch nach der ersten Reha-Woche noch einschließen können, weil sich viele da noch gar nicht gedanklich mit einer möglichen Brückenwoche auch beschäftigt haben.
Und das ist momentan nicht möglich sozusagen?
Genau.
Ah, ja,
also
okay.
Nur die Entscheidung muss in der ersten Woche fallen.
Ah,
und
ja.
Sowas ist natürlich hinderlich, auch wenn man eine gewisse Anzahl an Studienteilnehmern rekrutieren möchte. Und darüber hinaus wünschen wir uns auch weiterhin Offenheit für neue Wege und auch aber wirklich so einen gemeinsamen Schulterschluss, ein geschlossenes Vorgehen zwischen Kostenträgern und auch Leistungserbringern im Hinblick auf den Patienten.
Also ein gemeinsames Verständnis haben wir da, glaube ich, schon. Wir haben ja dieses Jahr beim Reha-wissenschaftlichen Kolloquium im März in Nürnberg ganz intensiv über dieses Thema gesprochen. Ich habe schon wahrgenommen, dass so, also gerade auch die Leistungsträger, die Rentenversicherungsträger da weit überwiegend eigentlich dieselbe Zielvorstellung haben. Sicherlich wird es auf dem Weg immer wieder bestimmte Hürden geben, die zu nehmen sind. Sie sprachen es an. Es hat sicherlich bestimmte verwaltungsrechtliche Gründe oder vielleicht auch prozessuale Gründe, warum sie es in der ersten Woche machen müssen und nicht danach. Aber genau sowas muss natürlich in solchen Studien erkannt werden, damit man es ausräumen kann. Und sie sind die, die sozusagen die Schwierigkeiten erleben und andere davon entlasten, die nach ihnen kommen. Außerdem muss ich ja sagen, dass die Rentenversicherung nicht nur diese Studie fördert, sondern jetzt auch sich auf die Fahnen geschrieben hat, das Thema Digitalisierung in der Reptation, in der medizinischen Reptation nochmal ganz konsequent voranzutreiben. Wir haben einen gemeinsamen Forschungsschwerpunkt aufgesetzt. Den zweiten übrigens, der wird im Sommer kommen. Da wird es um die Digitalisierung der medizinischen Reha gehen. Wir haben wieder viele Partnerinnen und Partner an Bord. Dadurch konnten wir auch ein großes Budget generieren und glauben, dass wir eine ganze Reihe von Studien initiieren können, um die Reha an der Stelle auch weiterzubringen und noch weiter zu digitalisieren.
Wenn ich mir da was wünschen dürfte.
Aber sehr gerne doch.
Was wir auch während der ersten Studie gelernt haben, ist, dass wir auf dem Weg sehr viele Ideen entwickelt haben, was man noch integrieren könnte oder was man anders machen könnte. Wir aber durch das Studiendesign halt gehemmt waren, Veränderungen zu machen. Und gerade in der Digitalisierung ist nicht nur eine Schnelligkeit gefordert, sondern eben auch eine Flexibilität im Umsetzen. Und wenn wir da Formen der niedrigschwelligeren Forschung finden könnten, dann glaube ich, würden wir viel, viel schneller zu Ergebnissen kommen und zu auch Evidenzen kommen, als wenn wir immer auf große Studien uns konzentrieren.
Hm. Ja, Sie sprechen ja die Regeln des Forschungs- und Erkenntnisprozesses an, der ja nicht ohnehin genauso ausgestaltet ist, wie er ausgestaltet ist, Frau Langbrandner. Wie sehen wir denn das von der Forschung?
Leider lässt sich für die Evaluierung von bestimmten Konzepten kein neues Studiendesign erfinden. Das gehört einfach dazu, was man vielleicht verbessern kann, dass man mehr Reha-Einrichtungen einfach motiviert, an Forschung teilzunehmen. Wenn mehr Kooperationskliniken mit an Bord sind, bekommt man auch viel schneller Fallzahlen zustande und bekommt bestimmte Konzepte viel schneller evaluiert.
Und mehr Variation. Es ist mehr Variation möglich. Ich nehme das ja nicht zum ersten Mal wahr, seit wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass Digitalisierung und Forschung jetzt zwei Konzepte sind, die hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit jetzt nicht ganz vergleichbar sind. Aber danke, den Wunsch, den nehmen wir natürlich gerne auf. Wir haben ja die Möglichkeit, in diesem Forschungsschwerpunkt vielleicht auch neue Wege zu gehen. Hinsichtlich der Geschwindigkeit ist uns das schon bewusst. Ich finde das nochmal spannend, was Sie sagen, dass man vielleicht auch dem Forschungsprozess auch nochmal, dass man zumindest mal drüber nachdenken kann, wie Methoden aussehen können, um einerseits zu evidenzbasierten Aussagen zu kommen und andererseits diese Offenheit zu lassen, die Sie ansprechen.
Realitätscheck.
Was habe ich mitgenommen? Ich habe mitgenommen, dass Digitalisierung weit mehr ist als die Veränderung von Strukturen, Prozessen oder Inhalten. Es ist eine gesamte Transformation des Geschehens und muss überall betrachtet werden. Und es ist nicht einfach das Überstülpen einer anderen Methode, was ich bislang immer dachte, sondern es ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Ich habe wahrgenommen, dass die Rehabilitantinnen und Rehabilitanten durchaus offen dafür sind. Ich hatte ehrlich gesagt was anderes erwartet, Frau Langbrandner. Ich habe das auch, ich kenne die Studie ja nun schon länger und hatte schon überlegt, oh Gott, kriegen die ihre Fallzahlen zusammen? Und sich da auf sowas Neues einzulassen. Ich glaube, es ist eine Form von guter Kommunikation, die da stattfinden muss. Das müssen wir vielleicht noch besser lernen. Und das Dritte, dass nicht nur Geschwindigkeit ein Problem ist zwischen Forschung und Wissenschaft, sondern vielleicht auch die Methodik selbst nochmal stärker hinterfragt werden muss, um da bestimmte iterative Prozesse zu gehen. Ja, danke. Frau Becker, Frau Langbrandner und Frau Botwa, ich danke für das sehr, sehr inspirierende Interview. Meine Erwartungen wurden weit übererfüllt. Geht es Ihnen genauso?
Ja.
Wir gehen den Weg jetzt bis 2040 und darüber hinaus gemeinsam, denke ich. Und ich wünsche uns Geduld, Mut, Offenheit, eine gute Fehlerkultur und immer eine gute Kommunikation. Ich möchte Sie gerne noch zu einem kurzen Spiel einladen. Wer ist dabei? Sind Sie alle dabei?
Gerne.
Gut.
Entweder oder. Entscheiden Sie sich jetzt.
Frau Botho, wollen Sie beginnen?
Ja, gerne.
Gut. Entweder ein Online-Yoga-Kurs mit 100 Yogis oder eine sportliche Einzelsession mit Aerobic-Hits aus den 80er Jahren.
Oh, dann in jedem Fall den Online-Kurs mit den Yogis.
Frau Langbrandner, entweder auf dem Laufband mit einer VR-Brille durch den Grand Canyon laufen oder ein echter Lauf an der Ostsee bei Regen und Gegenwind.
Ja, dann lieber auf dem Laufband und mit Grand Canyon.
Wie bitte? Sie kommen aus Lübeck. Ja.
Ich bin ein Schönwettermensch. Ich brauche keinen Regen.
Frau Becker, ein trockener Arztwitz oder der Humor, den die KI generieren kann?
Tja, das ist so eine Frage. Was höre ich lieber oder was könnte ich wiedergeben? Und ehrlich gesagt, ich kann mir Witze nicht merken, selbst trockene Arztwitze nicht. Also würde ich mir immer einen Vorschlag von der KI machen lassen. Da vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken und ergänzen. Aber ich glaube, das tut meinem Sozialleben besser, wenn ich das so mache.
Aber lebt der Witz nicht von der Spontanität? Wie kann man denn dann da darüber nachdenken und noch verbessern?
Ehrlich gesagt habe ich gehört, dass KI-Witze schon von 70% der Leuten als witziger als selbst Comedians angesehen werden.
Oh!
Und von daher würde ich jetzt mal sagen, das ist mir dann wichtiger als die 30%, die sagen, okay, das hört sich jetzt etwas künstlich an.
Also das klingt jetzt wie abgesprochen und eine Steilvorlage, ist es aber nicht, denn ich habe tatsächlich einen KI-Witz mitgebracht. Ich trage vor. Patient. Herr Doktor, mein Rücken tut weh, wenn ich lange sitze, sagt der Arzt. Na, dann stehen Sie doch einfach öfter auf. Naja, aber wenn ich lange stehe, na, dann setzen Sie sich halt wieder hin. Na, und wenn ich liege, dann herzlichen Glückwunsch. Sie haben das Rentenalter erreicht.
Okay.
Gut, und? Also, kann die KI Humor, Frau Langbrandner?
Ja, durchaus.
Ja, okay, gut. Ja, ich danke Ihnen allen dreien. Das war klasse, das hat mir sehr gefallen. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Dankeschön.
In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Seien Sie auch bei der nächsten smarten Folge von Realitätsnah wieder dabei. Es geht weiter mit T wie Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Internet. Was sich dahinter verbirgt, wir werden es hören. Das wird smart.